Darf ich euch für den ersten Augenblick vielleicht eine ungewöhnliche Frage stellen? Habt ihr auch das Evangelium lieb? Ich persönlich, ich liebe das Evangelium und zwar dieses lebendig, ohne philosophische Spitzfindigkeiten. Ich finde, es ist ganz sehr einfach. Es zeigt uns das menschlich Unglaubliche und das Unsichtbare, was Jesus Christus Himmelreich nennt. All die spannenden Szenen und Geschichten von Zusammenstößen zwischen Jesus und den Pharisäern. Ich finde, dass Jesus ausnahmslos sympathisch wirkt. Er ist nett, er ist gerecht, er heilt Kranken, speist die Hungrigen und prangert die machthungrigen Priester und stolze Pharisäer an. Er spricht so einfach von seiner Verbindung mit dem Vater, mit Gott, den er auf dieser Erde vertritt und im Auftrag dessen er auf diese Erde gekommen ist, um seinen Willen zu erfüllen. Vor kurzem hatten wir noch Ostern gefeiert. Und man sagt, dass zwischen Ostern und Pfingsten ist immer noch Ostern. Und wir haben Ostern gefeiert auch mit den Geschehnissen am Karfreitag. Der Verrat durch Judas, einen seiner Jünger, das Gericht, wo die Priester eine falsche Anschuldigung fabriziert haben und die ganze Menge im Volk dazu verleitet haben, die Todesstrafe zu fordern. Ergebnisse, die das Mitgefühl erwecken. Und ich würde sogar sagen, dass der Wunsch, all die ungerecht Handelnden sich mal so kurz zur Brust zu nehmen. Ein kleinmütiger Pilatus, so will ich ihn nennen, der seine Autorität zu erhöhen versucht, indem dass er behauptet, er hat Macht, er hat die Macht, Jesus freizusprechen oder zu verurteilen. Und ja, er hat diese Macht. Und er sympathisiert sogar mit den zutiefst gedemütigten Jesus mit einer Dornenkrone. Jesus soll aber seine Autorität bestätigen oder anerkennen. Obwohl Jesus geschlagen wurde und unter Geißelung litt, war er unglaublich ruhig und selbstbeherrscht. Ich bin geboren, um die Wahrheit zu bezeugen, sagt Jesus. Und prompt kommt gleich die Frage, was ist dann die Wahrheit? Jesus schweigt. Die Wahrheit steht blutverschmiert vor Pilatus mit einer Dornenkrone und schweigt. Pilatus gibt der schreienden Volksmenge nach und bestätigt all die falschen Anschuldigungen und die Wahrheit lehnt er ab. Wie schnell bin ich dabei, an all den Beteiligten von Judas bis zu den beiden Verbrechern am Kreuz die Schuld am Tod Jesu festzumachen und auf sie herabzuschauen. Stopp, ich übersehe, dass die Bibel nicht ohne Grund zeigt, dass es nicht nur einen Schuldigen gibt, sondern wir alle sind daran beteiligt, dass Jesus am Kreuz stirbt. Dabei geht es nicht um meine kleinen Fehler. Ich merke, dass es geht um mich persönlich. Und besonders in der Karwoche führt es mich ins Nachdenken und hilft mir, die Bitte aus dem Vater unser durchzubuchstabieren und vergib mir meine Schuld. Und es geht nicht nur um meine kleinlichen Fehler, sondern es geht darum, es geht um meine Herzherzigkeit. Es geht um meine Blindheit, meine Trägheit und ich würde sogar sagen, um meine Rückgratlosigkeit. Kreuzigung, Tod und Auferstehung. Das sind einmalige Sachen. Es sind Ereignisse, die es in der Weltgeschichte noch nie gegeben hat. Und ich wage es zu behaupten, es wird doch nie wieder sowas geben. Die Auferstehung beendet jede Zweifel. Sie setzt einen Punkt in der Suche nach der Antwort, wer denn Jesus Christus ist. Falsch gedacht. Auf einmal werden aus diesem Punkt werden Fortführungspunkte. Selbst die Jünger, die über 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs waren, denen er so viel gesagt und erzählt hat und gelehrt hat und erklärt, sind nach der Himmelfahrt Jesu immer noch ziemlich durcheinander. Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das Reich für Israel wiederherstellst? Fragten sie ihn noch kurz davor. Jesus gab ihnen zur Antwort, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Welt. Warten war angesagt. Und die Jünger gingen ihren Tagesgeschäften nach, aber vernachlässigten nicht die Gemeinschaft miteinander. Ich lese den Predigttext für heute, und zwar die ersten 6 Verse aus der Apostelgeschichte 2. Wir haben heute schon einen Teil aus dem unteren Teil des Kapitels gehört. Ich lese nach der Übersetzung Neues Leben. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen herabließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Ich kann es mir so richtig vorstellen. Die Vorbereitungen zum Wochenfest sind im vollen Gange. Es war das Fest der Ernte. 7 Wochen sollte gezählt werden nach der Darbringung der Erstlingsgabe. Das lesen wir in 3. Mose 23, Verse 15 bis 17. Danach sollt ihr zählen vom Tag nach dem Sabbat, da ihr die Gabe als Schwingopfer darbrachtet. 7 ganze Wochen bis zu dem Tag nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und dann ein neues Speiseopfer dem Herrn opfern. Ihr sollt aus euren Wohnungen 2 Brote mitbringen als Schwingopfer von 2 Zehnteln feinem Mehl, gesäuert und gebacken. Als Erstengabe für den Herrn. An diesem Tag wurde ein Speiseopfer Gott gebracht aus dem neuen Getreide. Es wird also Getreide gemahlen, Brote gebacken werden, Räume dekoriert, feierlich. Man hat viel zu tun und ist ziemlich beschäftigt. Mitten hinein kommt dieses laute Geräusch. Es erinnert mich an die Gesetzgebung am Berg Sinai, wo Feuer vom Himmel kam und der immer lauter werdende Klang des Widerhorns Schafar erklang. Die Jünger sind wie diese einzelne Weizenhalme. Sie waren noch nicht zu einer Einheit verschmolzen. Es ist so, als ob Gott zu Pfingsten sagen wollte: Nehmt den Weizen, macht Mehl daraus und backt damit Brote. Aber mischt etwas Sauerteig herbei. Denn die Gemeinde wird nie sündlos sein. Durch die Erfüllung mit dem Gottesgeist wird die Gemeinde eins. Judenchristen und Heidenchristen werden eins. Gott fügt zusammen. Diese zwei Brote, die gehören zusammen. Das bedeutet nicht Sündlosigkeit. Es ist Sauerteig darin. Sauerteig im Brot und in der Gemeinde. Das Passahlamm, Christus, war ohne Sünde. Da dürfte kein Brot mit Sauerteig gegessen werden. Es dürften in der Regel auch kein Brot mit Sauerteig geopfert werden, außer zu Pfingsten und als Dankopfer. Und von diesem Einswerden spricht auch Paulus im 1. Korintherbrief, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Es geschieht ein Wunder. Der Heilige Geist kommt auf die Apostel nieder und sie verändern sich. Vor kurzem noch zogen sie sich voller Angst zurück und verschlossen ihre Türen. Die Angst verschwindet. Derselbe Petrus, der am Feuer voller Angst Jesus dreimal verleugnet hat, spricht freimütig zu der Menschenmenge und bezeugt den gekreuzigten Jesus. Und wir haben heute schon gehört, diese Worte trafen die Menschen mitten ins Herz. 3000 Menschen nahmen diese Botschaft an und ließen sich taufen. Der von Jesus versprochene Helfer, Geist der Wahrheit, der den Menschen die Augen öffnen soll für ihre Sünden, der kam und wirkte mit Macht. Als Jesus seinen Jüngern vor seinem Tod all das zu erklären versuchte, da verstanden sie ihn nicht. Warum, Herr, ist es besser? Warum ist es besser für uns? Warum soll es besser sein, wenn du gehst? Und warum musst du weggehen? Wir fühlen uns doch so wohl bei dir, in deiner Nähe. Jesus wusste, dass seine Jünger sich sehr schwer tun, all das zu verstehen, was er ihnen gesagt hatte. Und darum sagte Jesus auch, dass er noch mehr hätte, ihnen was zu sagen. Und dass der Heilige Geist, den der Vater ihnen an seiner Stelle als Helfer senden wird, der wird ihnen alles erklären und an das erinnern, was er gesagt hat. Alles, was Jesus für die Menschen, die ihn nachfolgten, getan hat, das tut der Heilige Geist für die Menschen auch heute. Jesus lehrte die Menschen, der Heilige Geist lehrt uns auch. Jesus heilte und tröstete, auch der Heilige Geist tut es mit uns, wenn wir uns ihm voll anvertrauen und uns von ihm führen lassen. Gott kann uns und unser Leben verändern, so wie er es mit den Menschen getan hat, die sich seiner Führung anvertraut hatten. Aus Josef machte er einen hohen Beamten in Ägypten. Den ängstlichen Gideon befördert er zu einem General. Während der Wanderung durch die Wüste werden 12 Kundschafter ausgesucht und losgeschickt, um die Gegend zu erkunden. 10 von denen sehen es als unmöglich, das Land zu erobern. Und nur zwei, Kaleb und Josua, die kommen zurück und verkünden, es ist möglich. Und nun, diese zwei Männer, von Gottes Geist geleitet, die fest daran glaubten, den Sieg einbringen zu können, die sind ins gelobte Land hineingezogen. Den Hirten David macht Gott zum mächtigen König. Das junge Dorfmädchen, Maria, wird die Mutter von Jesus. Petrus, den Fischer, beruft er zum Leiter der ersten Gemeinde. Und Saulus, der Christenverfolger, wird Paulus, ein Weltmissionar, vom Gottesgeist geführt. Wenn wir uns darunter das vorstellen, dass unser Leben wie geschmiert läuft und wir immer Bescheid wissen, wo es lang geht, dann irren wir uns. In unserem Leben müssen wir eine ganze Menge an Entscheidungen treffen. Und die stellen uns vor eine Menge von Herausforderungen. Durch die ganze Bibel quer hindurch finden wir genug Texte, die uns Wege aufzeichnen, wie der Geist Gottes die Menschen geführt hat. In den Psalmen benötigt der Psalmbeter Schutz vor den Feinden und Führung nach Gottes Willen. Das Volk auf der Wüstenwanderung wird durch eine Feuersäule und die Wolke geführt. Die geben ihnen die Richtung und den Zeitpunkt an, wann, wohin sie gehen sollen. Und das Volk musste sich völlig darauf verlassen. Der Geist führte Jesus in die Wüste. Auch das sagt uns, dass der Geist uns manchmal sogar in und durch Schwierigkeiten hindurchführt. In den Berichten von den Missionsreisen des Apostels Paulus lesen wir auch, wie der Geist Gottes die eine Richtung verwehrte und die andere in die andere gerufen hat. Vom Geist Gottes geführt zu sein bedeutet nicht, dass man automatisch alles richtig macht und jede Entscheidung, so gesagt, in den Stein gemeißelt ist. Petrus lässt sich von Paulus in Bezug auf die Gemeinschaft mit Christen jüdischer Abstammung und Heidenchristen korrigieren. Glaubensfragen werden von den Aposteln gemeinsam geregelt. Ich denke, geführt sein vom Geist Gottes ist stark davon abhängig, worauf wir Bezug nehmen wollen. Direkt angesprochen wird die Führung des Heiligen Geistes im Römerbrief. Wen der Geist Gottes antreibt, das sind Gottes Kinder. Und in Galater wird uns gesagt, was die Früchte dieses Geistes sind. Getrieben bzw. bestimmt von der menschlichen Natur oder vom Geist Gottes. Ja, wir haben Eingebungen, die über unser Gewissen hinausgehen. Und durch unsere Schritte, die wir in der Nachfolge tun, lernen wir zu unterscheiden und lernen, durch den Geist Gottes zu erkennen und ihm zu folgen. Wie schon gesagt, bedeutet es nicht, dass wir immer alles perfekt wissen oder hören, aber wir erkennen das sogenannte Muster. Die Art und Weise, wie Jesus es zu seiner Zeit den Menschen vorlebte. Je intensiver unsere Bemühungen sind, desto mehr lernen wir, auf die Führungsfähigkeiten des Geistes zu vertrauen. In unserem Eifer und Elan wünschen wir uns natürlich konkrete Antworten auf die für uns wichtigen Fragen unseres Lebens. An welche Schule oder Kindergarten soll ich mein Kind anmelden? Welchen Beruf soll ich selbst erlernen oder ergreifen? Vom Geist Gottes geführt zu werden, bedeutet, dass wir auf den Wegen gehen, die er möchte, dass wir sie gehen. Nicht immer wissen wir genau, wohin es uns führt. In einer oder anderen Situation. Aber wir wissen, dass wir darauf vertrauen dürfen, auf seine Fähigkeit, uns zu führen. Wir folgen unserem besten Gespür für seine Führung und vertrauen darauf, dass er unsere Schritte auf diesem Weg ordnet. Und wenn wir immer sensibler für den Geist werden, wird er uns fähig machen, nach Gottes Herzen zu leben. Gott hat sein Wort gehalten. Der Heilige Geist ist in der Welt präsent und er führt. Und es hat auch damit zu tun, was ich diesem Geist wirklich zutraue. Wie umfassend mein Gottesbild ist. Gott ist doch größer als ich. Also kann ich mich im Vertrauen auf ihn entspannen und fest daran glauben, dass er mich um seinetwillen führen wird. Der Geist Gottes will mich leiten, egal welchen Beruf ich gewählt habe. Ob ich Bäcker, Koch, Friseur oder Designer bin. Ja, ich darf mutig meine Künste unter Beweis stellen. Gott steht nach wie vor zu seiner Zusage. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Sie und ich, wir sind ein Teil davon. Das ist eine Zukunftsansage. Und das Evangelium wird mit uns und durch uns weitergehen, wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes in uns wirken lassen. Und ich werde die Leitung des Geistes Gottes erleben, wenn ich als Kind Gottes all mein Verlangen darauf setze, die Früchte des Geistes wie Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung, wenn ich die ausleben will. Amen.